Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 300.
Die Zeit 10.05 Uhr.
SWR 2 Eckpunkt.
Intelligenter junger Mann sucht, Erinnerungen an eine ungewöhnliche Liebesgeschichte von Andrea Jennert.
Die Geschichte ist 15 Jahre her ungefähr. Ich habe im Januar mein Bücherregal aufgeräumt und habe ein altes Tagebuch gefunden und ein paar Briefe. Und dann war ich sofort wieder in der Erinnerung drin. Es war eine so schöne Liebesgeschichte, die ist mir in meinem Leben eigentlich nur dieses eine Mal passiert. Eine so schöne Kennenlerngeschichte, dass ich dann praktisch auf dem Boden sitzen blieb und mir die Tagebuchstellen nochmal anguckte und die Briefe und dachte, jetzt setze ich mich einfach mal hin und schreibe das so auf als Geschichte.
Mein Sohn Robert war damals 3 Jahre alt. Ich war alleinerziehend und ich sehnte mich unendlich nach einer Beziehung zu einem Mann. Es war Januar, als ich die Anzeige in der Zeitung las. Lieber, intelligenter, junger Mann, 29, 1,88, 80 Kilo, sucht Frau mit Charme und Humor und mit viel Liebe, nicht nur für Katzen und Chopin. Ich fühlte mich sofort angesprochen. Katzen liebte ich schon immer, bin mit ihnen groß geworden. Und Chopin war der Komponist, den ich am liebsten auf dem Klavier spielte. Ich war mir fast sicher, dass dieser Mensch genau mich suchte. Dann kamen die merkwürdigsten inneren Stimmen. Na, du bildest dir vielleicht was ein. Hast du genug Charme und Humor und Intelligenz und Chopin und Katzenliebe, um diesen Mann zu beeindrucken? Was, wenn er 50 Zuschriften bekommt und deine mit 48 anderen an den Rand legt, um damit seinen Ofen zu heizen? Ich legte die Zeitung beiseite. Der Tag ging vorbei und ich dachte immer wieder an die Anzeige. Auch an den nächsten Tagen. Am 5. Tag holte meine Tante den Kleinen vom Kindergarten ab. Ich war mit dem Zug unterwegs zu einer Opernaufführung, in der eine Freundin die Hauptrolle sang. Am interessantesten an dieser Reise war die Zugfahrt. Da nämlich entschied ich mich zu antworten. Lieber intelligenter junger Mann, es ist früher Nachmittag, ich fahre nach Weimar, dort wird eine Freundin in einer Oper singen und hier im Zug habe ich mich entschlossen, Ihnen nun doch auf Ihre Anzeige zu antworten. Ich hoffe, es ist noch nicht zu spät und Sie bekommen meinen Brief. Heute Morgen habe ich gegen 9 Uhr meinen kleinen Sohn zum Kindergarten gebracht. Meine Arbeit habe ich auf morgen verlegt. So kann ich heute fahren. Waren Sie schon einmal in Weimar? So klein und voller Kultur und Kunst. Ich wollte früher einmal an der dortigen Musikhochschule studieren, hab's mir dann anders überlegt und drücke nun meine Liebe zu Chopin im Unterricht aus. Auch meine Schüler lieben Chopin. Haben Sie Sonne auf Ihrem Essplatz, wenn Sie am Wochenende zu Hause frühstücken? Bei mir scheint die Sonne morgens ins Wohnzimmer und sie schien direkt auf die Zeitung, in der ich am Samstag Ihre Anzeige las. Wenn Sie mögen, schreiben Sie zurück. Ich würde mich freuen. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Andrea. Nachdem ich wieder zu Hause war und den Brief in den Postkasten geworfen hatte, setzte das Kribbeln ein. Würde er antworten? Was hatte er für eine Schrift? Was würde er schreiben? Und dann kam die Antwort. Ein weißer Briefumschlag mit schwungvoller Schrift, darin 2 vollbeschriebene Blätter. Das ging ja schnell. Ob er überhaupt viel Auswahl hatte, dachte ich zwischendurch. Aber die Zeilen mit Füller geschrieben, die Buchstaben in einer angenehmen Größe, ohne Schnörkel, dafür mit individuellem Schwung, gefiel mir auch inhaltlich so gut, dass ich noch am gleichen Tag antwortete. Es dauerte noch 2 Briefe. Da wussten wir fast alles über uns. Er hieß Henry, absolvierte noch ein Forschungsstudium in Physik an der Uni, und ich dachte mir, das sind sowieso die Besten, die Musik nur aus Liebe und Spaß betreiben und ganz nebenbei einen tollen Beruf haben. Auch von mir wusste er nach dem 3. Brief, dass ich an einem Gymnasium Musik unterrichtete, heimlich Gedichte schrieb, dass mein Sohn 3 Jahre alt war und Robert hieß. Und dann kam der 1. Brief ohne Briefmarke. Natürlich hatte ich längst herausgefunden, wo Henry wohnte. In Potsdam, wie ich. Und nur 4 Querstraßen weiter. Aber hingehen, das hatte ich mich nicht getraut. Ich fühlte mich ertappt und erkannt und gerührt zugleich, dass er meinen heimlichen Gedanken ausgeführt und den mittlerweile 5 Blätter starken Brief persönlich eingesteckt hatte. Und er schrieb: Wundere dich nicht, ich habe die Post selbst zu dir gebracht, so geht es schneller. Irgendwann hatte ich einen ganzen Tag lang gewartet. Immer wieder ging ich an meiner Wohnungstür vorbei. Nichts. Abends, als Robert im Bett war, nahm ich mir ein Kissen, setzte mich in den Flur und sah den Briefschlitz an. Wenn er den Brief durchschiebt, nehme ich ihm das Papier aus der Hand, dachte ich. Bald hörte ich Schritte, das Flurlicht ging an, es kam jemand die Treppe herauf und blieb vor meiner Tür stehen. Da flog so schnell etwas durch den Schlitz und die Schritte waren so schnell wieder verschwunden, dass ich nur erschrocken vor dem Brief hockte. Erschrocken und glücklich. Er war noch dicker als sonst. Meine liebe Andrea, es war ein langer Tag heute. Wir hatten noch eine Versammlung im Institut und meine Versuchsreihe musste fertig werden. Und ständig hatte ich dabei eine Musik im Ohr, die du sicher kennst. Chopins H-Moll-Walzer. Ganz leicht und trotzdem auch traurig, tief und voller Spannung. Zu Hause habe ich mir die Platte aufgelegt während des Briefeschreibens. Leider habe ich kein Klavier. Was spielst du im Moment? Was fällt dir leicht dabei, was schwer? Findest du, dass jeder Chopin spielen kann? Ich glaube, man hört die Seele heraus, wenn ihn jemand spielt. Bei vielen Komponisten kann man am Ausdruck eine Menge machen, bei Chopin nicht. Man kann nur spielen, was man wirklich fühlt. Zum Abendbrot habe ich heute ein ganzes Glas Süßkirschen gegessen. Die lachten mich beim Einkaufen so an, frisches Brot dazu. Was habt ihr gegessen? Wie geht es dir und euch? Ich umarme dich lange und küsse dich zart auf die linke Wange. Dein Henry. Ein Glas Süßkirschen und frisches Brot und dabei Chopin mit der Seele inhaliert. Was würde er jetzt in diesem Moment tun? Würde er meinen letzten Brief unterm Kopfkissen haben und darauf einschlafen, so wie ich mit seinem Brief unter meinem Kissen schlief? Lächelte er, wenn er an mich dachte? Als ich am nächsten Morgen an meinem Briefkasten vorbeiging, steckte etwas länglich eingerolltes Weißes darin. Ich zog es heraus. Rohrpost stand drauf. Und innen drin: Ich wünschte einen schönen Tag, Henry. Zwischen Kindergarten und Arbeit fuhr ich zur Wohnung meines Briefgeliebten und steckte einen dicken Brief durch seinen Türschlitz. Am Abend kam ein Brief mit Worten für mich und einer mit Zeichnungen für Robert. Lauter große Kästchen mit Strichmänniken darin. Henrys Tagesablauf. Wecker schellt, Männiken springt aus dem Bett. Männiken tanzt unter der Dusche. Männiken sitzt am Tisch und trinkt aus dampfender Tasse. Männiken hetzt mit wehendem Mantel und fliegender Aktentasche in Richtung Bus. Männiken sitzt am Computer, die Schweißtropfen fliegen von der Stirn. Männiken sitzt am Computer, die Schweißtropfen fliegen vom Bildschirm. Männiken schleppt sich nach Hause. Männiken legt sich ins Bett. In der Sprechblase schnarcht es. Ich zeigte Robert den Brief beim Frühstück und er strahlte über das ganze Gesicht. Am nächsten Abend fühlte sich der Brief in meinem Flur erstaunlich dünn an, als wäre nur der Umschlag da. Ich öffnete ihn und fand einen Zettel auf ein winziges zusammengeknifft. Ich faltete ihn auseinander, da stand: Ich habe heute keine Lust auf viele Worte, bitte wenden. Auf der Rückseite stand: Guck bitte unter den Abtreter. Ich ging vor die Tür und fand unter dem Abtreter den nächsten Zettel. Und jetzt auf die Gasuhr. Im Hausflur auf der Gasuhr stand der nächste Zettel. Und jetzt in den Briefkasten. Es war schon spät und ich im Nachthemd. So tappte ich also die Treppe hinunter zum Briefkasten, schloss auf, fand das nächste Papierchen. Und jetzt links vor der Tür buddeln. Spaßvogel. Sollte ich nachts vor die Tür gehen und im Nachthemd den Vorgarten umgraben? Ich zog mir den Bademantel an und ging vors Haus. Mit der Taschenlampe leuchtete ich den Vorgarten ab. Etwas lag dort, was dort nicht hingehörte. Ein Deckel? Ich griff nach ihm und holte ein Schraubglas aus der Erde. Ein dicker Brief steckte darin. Den las ich im Bett und gluckste in mich hinein. Am Schluss schrieb Henry, dass er die nächsten beiden Wochen zu einer Fortbildung nach Berlin müsse und auch dort wohnen werde. Und ob ich so gut sein und die Miets füttern könnte. Das Futter würde er vor seine Tür stellen. Mit bestem Dank natürlich. Natürlich fütterte ich täglich seine Katze, schrieb täglich einen Eilbrief nach Berlin und hängte am Freitagnachmittag einen Beutel voller Lebensmittel an seine Tür. So musste er am Samstag nicht erst einkaufen gehen vor dem Frühstück. Am Samstagvormittag klingelte es an meiner Tür. Und als ich öffnete, baumelten drei weiß eingewickelte Päckchen an einer Schnur geheftet im Türrahmen, von denen mich drei Gesichter aus Strichen anlachten. Der Überbringer war längst verschwunden. Als ich die Päckchen auswickelte, waren es Feigen. Es dauerte noch genau einen Brief, dann hielt ich es nicht mehr aus. Ich überlegte, wie ich mich anschleichen und einen Blick auf meinen Postprinzen werfen könnte. Mir fiel tatsächlich eine List ein, von der ich kaum glaubte, dass sie funktionieren würde. Aber sie funktionierte. Ich schickte Henry im nächsten Brief eine Konzertkarte und schrieb, er möge doch bitte Verwendung dafür finden. Es wäre schade, sie verfallen zu lassen, denn ich könnte nicht gehen. Er hatte Lust und Zeit. Und natürlich konnte auch ich hingehen. Ich kannte meinen Platz durch die Vormiete und bekam an der Abendkasse noch eine Karte mit Platz im selben Rang. Ich saß in meinem grünen Kleid, leicht geschminkt, die Haare hochgesteckt, voller Spannung auf dem Samtsitz. Dann sah ich, wie ein Mann auf den Platz zusteuerte, auf dem sonst immer ich saß. In diesem Moment fielen all meine Träume mit einem riesengroßen Scheppern in sich zusammen. Ich bemühte mich nicht hinzustarren. Die kleine Sorge, dass er nicht besonders toll aussehen könnte, habe ich monatelang in den Hintergrund verbannt. Es konnte nicht sein, dass ein so warmherzig, witziger und intelligenter Typ nicht irgendwie gut aussieht. Aber was ich da sah, tat meinen Augen weh und meinem Herzen. Die Haut viel zu weiß, der Hals zu lang, die Nase zu groß, das Kinn dafür fliehend, die Haare stripsig glatt und hellrot-orange, die Bewegungen eckig. Hose und Hemd hatten die Farbe beige. Offenbar hatte er überhaupt keinen Geschmack. Wenigstens ein dunkles Hemd hätte er anziehen können. Und im Kopf hörte ich den Text seiner Briefe. Chopin kann man nicht machen, den muss die Seele spielen. Das sollte dieser Mensch da geschrieben haben? Hätte ich ihn vorher gesehen, ich hätte ihm weiß Gott keine Liebesbriefe geschrieben. Ich saß wie gelähmt. In der Pause holte er einen Stift und Zettel heraus und notierte sich etwas. Konnte er sich nicht merken, was er mir nachher schreiben wollte? Mein Plan sah eigentlich vor, ihn während der Pause anzusprechen. Jetzt wollte ich nicht mehr. Was sollte ich auch sagen? Du, deine Briefe sind die besten überhaupt, aber weiter wird es nicht gehen, weil ich dich hässlich finde. Wollte ich wirklich, dass es nicht weitergeht? Dass kein Brief mehr kommt, keine Rohrpost, keine Feigenpäckchen, kein Strichmännchen? Würde es möglich sein, mich an sein Aussehen zu gewöhnen? Und wenn ja, wäre das nicht der Anfang vom Ende? Das Gewöhnen müssen ans Aussehen des anderen. Das Bild, das ich von Henry hatte, war das seiner Seele. Und das fand ich wunderschön. Als das Konzert zu Ende war, brauchte ich frische Luft und entschied mich, durch den Park nach Hause zu laufen. Obwohl ich an der Garderobe lange auf meinen Mantel warten musste, verließen wir fast im gleichen Moment das Theater. Er lief genau vor mir. Ich wollte nicht an Zufall glauben. Ob er doch wusste, wer ich war? Einen schönen Gang hatte er. Lange Schritte. Leicht wiegend. Ganz harmonisch. Er schaute nicht zurück. Vielleicht überlegte er, was er im nächsten Brief schreiben würde. Ich lief ihm also nach und bekam Herzklopfen dabei. 10 Schritte hinter Henry. Und er wusste es nicht. Ob er eine schöne Stimme hatte? Hallo, guten Abend. Sie waren doch auch in dem Konzert eben. Und ich dachte mir, wenn wir schon so einsam durch den Park wandern, könnten wir doch ein Stück zusammengehen. Uns über das Konzert unterhalten zum Beispiel. Und vielleicht könnten Sie mir auch den genaueren Weg zum Platz der Nation zeigen. Ich habe keinen so guten Orientierungssinn. Meine Stimme klang wie ein alter Blecheimer und meine Knie zitterten. Aber ich hatte mich tatsächlich getraut, ihn anzusprechen. Und Henry guckte völlig verschreckt. Jetzt ist es aus, dachte ich. Auf so einen Blödsinn fällt doch kein Mensch rein. Er sagte nichts, stand nur da und guckte mich an. Der Weg ist einfach, sagte er dann. Immer geradeaus, rechts durch den Parkeingang in die Stadt, dann die Straße bis zum Ende. Auf der linken Seite ist der Platz. Seine Stimme klang hart. Er schien so versteinert. Ich fragte, ob ihm das Konzert gefallen hätte. Er sagte, ja, sehr. Und am schönsten fand er Ravel. Zum Heulen schön. Lustig war er überhaupt nicht. Gar nicht locker. War der Schock zu groß, dass eine Fremde ihn im Park ansprach? Der Mond ließ Henrys Gesicht beinahe weiß erscheinen. Aber das Gefühl, neben ihm zu sein, hatte etwas von nach Hause kommen. Wir gingen schweigend. Er passte seine langen Schritte meinen kürzeren an. Da hinten ist der Platz. Jetzt finden Sie allein weiter, oder? Wenn ich jetzt nichts sagte, würde er weg sein. Und er würde nicht erfahren, wer ich war. Ich hoffte einfach, dass er hoffte, dass ich noch etwas sagen würde. Hätten Sie nicht Lust auf ein Glas Wein? Wir könnten doch noch ein wenig plaudern, was meinen Sie? Er lächelte weich. Ich habe nur eine Katze zu Hause, die auf mich wartet. Wir gingen in die Bar des 17-stöckigen Hotels mit Blick aufs Wasser. Da gab es Musik und eine Tanzfläche. Ich fühlte die Wärme von Henrys Körper neben mir. Wir setzten uns nahe der Tanzfläche an einen Tisch. Haben Sie eine Freundin? Ich wurde leicht rot, als ich die Frage gestellt hatte und sah in die entgegengesetzte Richtung. Ja und nein. Was bedeutet das? Noch habe ich keine Freundin, aber es könnte sich entwickeln, ist noch alles offen sozusagen. Liebesbriefe zählten also nicht. Nicht gesehen hieß für ihn nicht kennen, nicht befreundet sein, nicht geliebt sein. Oder wollte er nur vorsichtig sein? Hatte er Angst, die Nachtbekanntschaft zu verprellen, wenn er einfach ja sagte? Wofür hielt er mich? Ich versorgte seine Katze, schickte ihm täglich dicke Eilbriefe nach Berlin, kaufte für ihn ein, bevor er freitags nach Hause kam, und er sagte, es könnte sein, dass er sich entwickelt. Jetzt wollte ich ihm nicht mehr sagen, dass ich es war, die ihm all ihre geheimsten Gedanken schrieb, die ihm gute Nacht sagte und Morgensonnengrüße schickte. Jetzt wollte ich wissen, wie weit er gehen würde. Noch nie hatte ich versucht, jemanden für eine Nacht zu verführen. Was, wenn es schief ging? Was, wenn es passierte? Ich fragte ihn, ob er mit mir tanzen würde. Er hatte mich mit mir betrogen. Und jetzt war es zu spät zum Lüften von Identitätsgeheimnissen. Auf der Tanzfläche hatte er seinen Arm um meine Taille gelegt. Der Arm war so schön stark gewesen. Am liebsten wäre ich ohnmächtig geworden, dann hätte er beide Arme nehmen müssen. Ich war einfach mitgegangen in dieses Haus, das ich von außen schon kannte. Ich brauchte ihn nicht zu verführen. Er hatte mich verführt. Das Schlimmste aber war, dass er mich wirklich nicht erkannt hat. Es war schön und es war zum Heulen. Der Mond schien durchs Fenster auf all seine Sommersprossen auf Rücken, Brust und Beinen. Es war so warm neben Henry und er hatte mich einfach festgehalten. Irgendwann sagte ich leise, dass ihm dunkle Sachen besser stehen würden, und einen Bart könnte ich mir gut vorstellen bei ihm oder eine Brille. Er hatte richtig gute Laune am nächsten Morgen, summte vor sich hin, stellte die Kaffeekanne auf den Tisch und ich dachte daran, dass er gut tanzen konnte. Originell und ausgelassen, voller Leidenschaft. Und sein Lachen war laut und kraftvoll. Das Gesicht fröhlich und weich und auf eine ganz eigene Art schön. Ich hatte es gestreichelt in der Nacht und sein Blick war so voller Zartheit und Liebe. Aber so hatte er eine Nachtbekanntschaft angesehen, nicht mich. Ich war eine blöde Kuh und selbst dran schuld. Ich wollte es wissen, nun wusste ich es. Und wusste gleichzeitig gar nichts mehr. Dann war ich einfach gegangen, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Völlig durcheinander. Ich schrieb auch keinen Brief mehr. Ich fand keinen Anfang für einen Brief. Aber dass auch er nicht mehr schrieb, das verstand ich nicht. Alles verstand ich nicht mehr. Am fünften Abend setzte ich mich in meinen Flur vor die Tür und sah den Briefschlitz an. Hatte er mich nun betrogen oder nicht? Klein Robert kam aus dem Bett und fragte, ob noch kein Männchenbrief wieder da sei. Nein, sagte ich ihm. Es wird auch keiner mehr kommen. Ich saß vor der Tür und wartete. Es ist schon eine Gewohnheit, redete ich mir ein, und es wird nachlassen mit der Zeit. Aber ich blieb sitzen, legte mir die Decke über Knie und Füße und dachte mir aus, wie es wäre, wenn es jetzt klingelte. Als es tatsächlich klingelte, schreckte ich so aus meinem Dösen, dass mir schwindelig wurde beim Aufstehen. Ich öffnete die Tür und hielt die Decke im Arm. Im Flur brannte kein Licht. Da stand ein dunkler Mann mit schwarzem Hut und hielt einen Strauß gelber Rosen in der einen Hand. Er hatte einen kupferroten Stoppelbart und lachte. Es tut mir leid, ich konnte mich nicht eher melden. Der Bart hat länger gedauert, die Brille auch. Und ich bin eine halbe Woche herumgelaufen, bevor ich diesen Mantel gefunden habe. Kannst du dir das vorstellen? Dann holte er hinterm Rücken einen beigefarbenen Kuschelhasen hervor und sagte, der ist für Robert.
Ja, das war also die Geschichte. Die hat tatsächlich gut geendet. Er ist sofort eingezogen bei mir. Wir haben vierhändig gespielt, Wir haben den Sohn zusammen betreut und mit ihm gespielt. Und der Haushalt war plötzlich so leicht. Alles, was so zu machen war im Haushalt, hat er auch gesehen und einfach getan. Wir haben geheiratet sogar. Das war immer noch sehr schön. Und das war einfach so eine harmonische Zeit, dass es dann wahrscheinlich irgendwann schon zu harmonisch war. Es war so ohne Konflikte, nichts gab mal einen Streitpunkt oder einen Anlass zum sich auseinandersetzen. Es konnte irgendwie nicht so weitergehen. Ne? Das Leben muss sich entwickeln und da entwickelte sich nichts mehr. Also dass es dann nach einem Dreivierteljahr eigentlich vorbei war. Also für mich ist es trotzdem noch eine wunderschöne Geschichte, immer wieder, auch wenn ich daran denke oder wenn ich mein Tagebuch angucke oder diese kleinen Zettel, die er geschrieben hat. Das sind wie so Pralinenstückchen, die ich mir behalte, ne? Die ich für mein Leben behalte und die ich immer gerne anschaue und dann wird es mir leicht und auch so wohl ums Herz. Es hat sowas Harmonisierendes, auch heute noch für mich. Und dafür bin ich einfach auch dankbar, dass ich sowas mal erlebt habe.
In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie, intelligenter junger Mann sucht Erinnerungen an eine ungewöhnliche Liebesgeschichte von Andrea Jennert, einer Produktion aus dem Jahr 2004. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auch im Internet unter www.swr2.de/Eckpunkt.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 14. Dezember. Am Mikrofon ist Jochen Spengler. 7.50 Uhr, 10 vor 8. Aus Mazedonien berichten Roman Leskova und Jan Palukat.
Eine herrschaftliche Villa am Rande der mazedonischen Hauptstadt Skopje. Von hier aus leitete Jürgen Scholz, Polizist aus Rheinland-Pfalz, die EU-Polizeimission Proxima. Landesweit waren 200 mittel- und westeuropäische Polizisten als Berater und Begleiter der mazedonischen Polizei im Einsatz. Es ging darum,
dass die Polizei in diesem Land lernt, mit den Minderheiten angemessen umzugehen und sie auch sich wiederfinden, die Ethnien, in der Polizei an sich. Es darf keine rein mazedonische, keine rein albanische Polizei geben, sondern es muss ein gutes Miteinander geben, sodass die Polizei auch in allen Bereichen des Landes ihre Aufgabe sachgemäß erfüllen kann und das Vertrauen der Bevölkerung gewinnt.
Viele Kilometer weiter westlich Richtung Adria, die Kleinstadt Ohrid, idyllisch gelegen am gleichnamigen See, unweit der Grenze Mazedoniens zu Albanien. Hier gab es vor 4 Jahren keine militärischen Auseinandersetzungen. Und doch zeigt sich die problematische ethnische Situation des Landes hier besonders. Während in Ohridstadt selbst slawische Mazedonen die Mehrheit der Bevölkerung bilden, sind es im Nachbarort Struga Albaner. Vor allem bei ihnen sitzt das Misstrauen gegenüber der Polizei tief. Auf Streife geht die Polizei nun in gemischten Teams mit je einem albanischstämmigen und einem slawischen Beamten. Aber. Doch auf der Wache dominiert offenbar immer noch Mazedonisch. Ein Zufallsfund. Als ein Albaner am Empfang nach Unterlagen fragt, wird er wie selbstverständlich in Mazedonisch abgefertigt. Und als wir nachhaken, gibt es diese Antwort von den Polizisten.
Würden Sie dann in Deutschland Mazedonisch reden auf dem Polizeirevier?
Aber auch auf albanischer Seite gibt es Vorbehalte gegen die slawischen Mazedonen, gegen den jungen Staat als solchen, der sich aus dem zerbrechenden Jugoslawien löste. Beispiel Nuria Djaku aus der albanisch dominierten Kleinstadt Struga. In der Frauenrechtsorganisation Aureolia kämpft die mazedonische Albanerin mit resoluten Mitstreiterinnen gegen das Patriarchat, das manche albanische Familienväter noch immer für zeitgemäß halten. Doch wenn es um nationale Fragen geht, zum Beispiel um staatliche Symbole, kennt sie keine Kompromisse. Nicht die mazedonische Staatsflagge, sondern die rote Albanerflagge mit dem schwarzen Doppeladler erkennt sie als die ihre an. Im Rahmenvertrag von Ohrid ist die heikle Flaggenfrage so geregelt. Prinzipiell darf die rot-schwarze Fahne Albaniens in von Albanern dominierten Kommunen wehen, und zwar auch an öffentlichen Gebäuden. Jean-Marc Baratolo, Polizist aus Frankreich, ist im Rahmen des EU-Projekts für die Gegend rund um das Bergstädtchen Kitschewo zuständig, wo viele Albaner leben. Wenn es dort Probleme gibt, ist das nicht allein Sache der Betroffenen, sondern der führenden Personen im Dorf, erzählt er. Wichtig sei, sich darauf einzustellen.
Leute aus der Verwaltung, aus dem Bildungssektor, Schuldirektoren, aber auch religiöse Führer und örtliche Polizisten spielen bei all dem eine Rolle. Sie haben Einfluss in den Kommunen. Beteiligt sind dann auch unsere EU-Polizisten und gemeinsam versucht man dann, eine Lösung zu finden.
Viele kennen Vorbehalte zwischen den Ethnien, auch aus ihren Heimatländern. Was die Probleme hier aber verschärft, sind die vielen, teils schweren Waffen, die noch immer in Mazedonien vagabundieren, wie auch anderswo auf dem Balkan. Am internationalen Flughafen Skopje wirkt ein Verbotsschild wie ein schlechter Scherz. Keine Maschinengewehre in der Flughafenhalle, macht das Schild klar. Der scheidende Proxima-Chef Jürgen Scholz.
Die Entwaffnung schreitet voran, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass eine Vielzahl von Waffen jederzeit verfügbar ist. Und nicht Waffen wie Pistolen, sondern durchaus Kriegswaffen nach unserem deutschen Recht. Es gibt immer wieder Hinweise, dass natürlich grenzübergreifend, Sie kennen die Topografie des Landes, dass grenzüberschreitender Nachschub gewährleistet wird.
Im gebirgigen Grenzgebiet zum Kosovo, dort, wo es zu den gewaltsamen Aufständen vor 4 Jahren kam, haben sich einige Dörfer der polizeilichen Kontrolle wiederholt entzogen. Proxima-Chef Scholz erzählt von einer Straßenkontrolle, die abgebrochen werden musste, als die Insassen eines LKWs schwerere Waffen zogen als die Polizei. Nationale Eiferer nutzen diese Waffen als Droh- und Druckmittel genauso wie gewöhnliche Kriminelle, Menschen- und Drogenhändler, Zuhälter und Schmuggler. Die Polizei hat dem organisierten Verbrechen materiell wenig entgegenzusetzen. Manchmal fehlt sogar das Absperrband für den Ort des Verbrechens, erzählen EU-Polizisten vor Ort. Derart schlecht ausgerüstet müssen sich Mazedoniens Polizisten gegen Kriminelle und Gewalttäter durchsetzen und zugleich einen grundlegenden Bewusstseinswandel vollziehen, sagt Proxima-Chef Scholz.
Es war ein Land des sogenannten Ostblocks gewesen. Die Polizei war überzentralisiert in der Entscheidungsfindung. Viele Entscheidungen sind auf ministerieller Ebene getroffen worden, die in unseren Ländern auf der Ebene der Polizeipräsidien getroffen werden. Das zweite ist Selbstverantwortung auf den nachgeordneten Ebenen, unmittelbar verbunden mit dem ersten, dass man Eigeninitiative entwickelt. Und dann der nächste Weg, der zu gehen war, war der Aufbau sehr effektiver Strukturen bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Man kann nicht erwarten, dass die Anpassung innerhalb von 1 oder 2 Jahren sich vollzieht.
Dies sagte der deutsche Polizist im mazedonischen Einsatz noch vor dem Beschluss der Europäischen Union, die Mission in ihrer derzeitigen Form zu beenden, nach 2 Jahren. Vor EU-Parlamentariern gestand Scholz nun, er packe seine Koffer schweren Herzens. Die Regierung in Skopje drängte früh auf das Ende der Mission, auch im Bestreben, Normalität zu beweisen. Dass es in den letzten 4 Jahren ruhig blieb in Mazedonien, ist keine Selbstverständlichkeit angesichts der Zustände im Land. Ab nächster Woche wird ein Großteil der 200 EU-Polizisten in ihre Heimatländer zurückkehren. An ihre Stelle treten 30 Beamte, die künftig lediglich technische Unterstützung leisten sollen. Dass das Land wieder in den Bürgerkrieg abdriftet, glaubt zwar kaum jemand vor Ort. Beobachter in Mazedonien aber sagen dennoch, zumindest hinter vorgehaltener Hand, das Ende von Proxima komme verfrüht.
Aus Mazedonien berichteten Roman Leskova und Jan Palukat. In 2 Minuten ist es 8 Uhr, dann die ausführlichen Nachrichten. Um 10 nach 8 geht es weiter in den Informationen am Morgen.
Die Nachrichten.